Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Erwartungsmanagement, der unterschätzte Erfolgsfaktor. Mir heute zugeschaltet sind gleich zwei Gesprächspartner. Ich freue mich sehr über Rick Heidel. Er ist Betriebsdirektor bei der Deutschen Finanzportfolioverwaltung und ja, Alexander Lehmann, den kennen Sie, Vorstand Marketing und Vertrieb bei der Vorkonzept AG. Guten Tag euch beiden.
Hallo.
Hallo, Herr Bartels.
Ja, wir wollen uns ja heute mal über das Erwartungsmanagement entscheiden und herausfinden, ob es eben der unterschätzte Erfolgsfaktor ist. Wer in einen Fonds investiert, kauft ja eben nicht nur das Produkt, sondern vor allem eine Erwartung, Rendite, Stabilität, Zielerreichung. All das entsteht ja dann auch zunächst im Kopf des Anlegers. Doch genau hier liegt ja auch die Herausforderung, wie entstehen diese Erwartungen eigentlich und wie realistisch sind sie? Vielleicht mal zunächst von euch beiden, Rick und Alex, was entscheidet denn so vom Bauchgefühl her mehr über den Anlageerfolg? Das Produkt oder ja letztlich wirklich diese Erwartungshaltung des Kunden? Alex, wie siehst du das?
Da habe ich eigentlich erstmal nur eine Standardantwort, ja, aber das ist ja eigentlich auch. Im Endeffekt über den Anlageerfolg, das haben wir ja alle gelernt, entscheidet eigentlich die Asset Allocation. Und ob das Produkt und die Asset Allocation, also die Aufteilung der Vermögen, ob das zum Kunden passt oder nicht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, eine risikoreiche Allokation für Angsthase, ja, da kann man Erwartungshaltungen managen, wie man will, das wird in die Hose gehen.
Ja, Rick, wie siehst du das?
Naja, ich sage jetzt mal ganz rein rational betrachtet, und wir sind ja alle immer rational unterwegs in der Finanzbranche, zählt natürlich das Ergebnis des Produkts, aber wir wissen ja am Ende, Produkte werden verkauft und nicht gekauft im Zweifelsfall. Und deswegen ist tatsächlich die Erwartungshaltung, die ich wecke und die ich schüre, glaube ich, das Entscheidende, wenn ich im Nachhinein drauf schaue, wie messe ich den Erfolg, ja, matcht das auch miteinander.
Ja, Alex, letztlich, ob man natürlich sich, ob das Produkt über den Erfolg entscheidet oder die Asset Allocation, letztlich muss ich ja den Kunden im Vorfeld so ein bisschen drauf einstellen. Eine risikoreiche Asset Allocation ist ja auch mit einer anderen Erwartungshaltung verbunden wie einer defensiveren Asset Allocation. Wie schaffe ich es denn da, meinen Kunden auf eben die richtige Asset Allocation oder auch den korrekten, passenden Fonds einzustellen? Welche Aufgaben hat denn da der Vermittler im Gespräch mit dem Kunden, deiner Meinung nach?
Ja, das eine ist ja inzwischen die rein rechtliche Dokumentation. Da kann man jetzt ja sagen, was man will. Die rechtliche Dokumentation hilft aber schon, sich auf den Kunden an, das einzustellen. Auch wenn es ein Leitfaden ist, ja, auch wenn es manchmal misslich, manchmal eine Gängelung vielleicht sogar ist. Aber insgesamt ist das schon gegenüber den Zeiten, als ich noch beraten habe, ja, wo man ja gar nichts dokumentieren musste, ist das schon auch irgendwo, sehen wir es mal positiv, eine Hilfe. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, das gesamte Umfeld. Ja, in der Art spreche, ich muss eine Anamnese mit dem Kunden machen. Ich muss einfach den Anleger abholen mit seinen Sorgen, Ängsten, Nöten, mit seinen Wünschen, mit seinen finanziellen Verhältnissen, nicht nur rein faktisch, ja, sondern auch emotional abholen. Da gibt es inzwischen ja auch schon die ein oder andere wissenschaftliche Studie dazu, dieses Thema Behavioral Finance, ja, wie man da weitergeht mit dem Kunden. Da gibt es schon Möglichkeiten, wie man einfach, ja, das heißt so schön, ganzheitlich den Kunden abholt.
Ja, aber
dann ist das Erwartungsmanagement ein Residuum daraus.
Aber passt denn jeder Kunde, Rick, passt denn jeder Kunde auch in diese Schubladen, die dann ja schon letztlich auch vorgegeben werden durch die Beratungsbögen? Das würde dem ja eigentlich auch letztlich so ein bisschen widersprechen, dadurch, dass ja dann auch jeder Mensch irgendwie unterschiedlich tickt. Vieles ja dann doch gar nicht so Rationales, sondern eher was Emotionales. Kann man denn da eine wirkliche Erwartungshaltung auch schaffen, nur in Form eines standardisierten Beratungsbogens?
Da bin ich natürlich ganz bei dir. Am Ende, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Natürlich ist die rechtliche Dokumentation das eine. Das ist der Pflichtbaustein, den die meisten Berater, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut erfüllen können, auch mit Softwareunterstützung, die geboten wird. Aber die Gesprächsführung und Auch natürlich, wie nehme ich meinen Kunden wahr? Das hängt ja auch sehr davon ab, wer sitzt da vor mir. Gibt diese schöne Farbanalyse, ob so ein blauer Typ ist oder ein roter Typ, den muss ich natürlich auch irgendwo anders abholen. Also von dem her ist ja auch nicht jedes Beratungsgespräch identisch. Welches Know-how, welches Wissen bringt denn der Anleger mit? Macht ja einen Unterschied, ob ich jemanden habe, der sich tagtäglich schon damit beschäftigt hat, der auch in der Vergangenheit entsprechende Erfahrungen gesammelt hat, oder ob ich jetzt hier einen komplett neuen Anleger habe, der vielleicht eben auch noch ganz vorsichtig unterwegs ist. Von dem her, glaube ich, muss ich da auf der Ebene natürlich schon mal ansetzen. Und auch dafür gibt es aber ja ganz tolle Tools mittlerweile, um so ein bisschen diesen psychologischen Aspekt und auch diesen Risikogedanken aus einer anderen Brille aufzunehmen. Also nicht zu einfach nur von wegen, wie viel Erfahrung hast du und wie bist du klargekommen in der Vergangenheit, sondern auch wirklich mehr auf die tiefere Ebene des Kunden zu gehen. Im allgemeinen Leben, wie geht er denn mit gewissen Themen um? Und daraus abzuleiten, wie würde er jetzt vielleicht auch bei der Finanzanlage darauf reagieren?
Ja, Alex, wolltest du was dazu hinzufügen?
Ja,
Ja.
ich habe eigentlich so den Gedanke, den ich noch gerne reinbringen würde. Wir reden jetzt gerade über Erwartungshaltung. Was ist eine Erwartungshaltung? Ist die Erwartungshaltung die Rendite oder ist die Erwartungshaltung, ein Sparziel zu erreichen? Ja, ist die Erwartungshaltung, ich tendiere eher zur zweiten. Ja, dass ich mein Sparziel erreiche, was auch immer, meine Lebensziele erreiche, meine finanziellen, ist, dass man diese Erwartungen beim Kunden entsprechend abfragt und auch dann irgendwo managt. Und nicht nur sagt, ja, 8% Rendite, jetzt sind es nur 6, ich bin enttäuscht. Das wäre mir zu einfach. Das wollte ich noch einbringen.
Ja, deswegen, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke und auch ein wichtiger Punkt, dass es eben darum mehr geht als dieses reine Produktversprechen. Von daher auch an dich nochmal die Frage, Rick, wie wichtig ist daher auch vielleicht dieses erste Erstgespräch, dass man da noch gar nicht direkt über die Produkte zu sprechen, auf die Produkte zu sprechen kommt, da schon direkt sagt, hier in den Fonds müsst ihr investieren, in den Fonds müsst ihr investieren, sodass man da erstmal, wie der Alex schon gerade gesagt hat, erstmal definiert, na, was willst du hier eigentlich, Anleger? Und wo greift ihr da vielleicht dann auch als DFP oder auch ihr, Alex, eure Berater so ein bisschen unter die Arme, die da genau in solchen Dingen dann auch zu schulen?
Da stimmen wir natürlich voll überein. Am Ende des Tages ist natürlich die Frage, was verkaufe ich hier? Verkaufe ich ein Produkt oder verkaufe ich, wie der Alex das am Anfang auch so schön gesagt hat, ich verkaufe eine Anlagestrategie, ich verkaufe eine Asset Allocation. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der sich hier sehr stark bewährt hat. Jetzt kommen wir als DFP aus der Vermögensverwaltung, wo sowieso das einzelne Finanzprodukt eher im Hintergrund ist. Natürlich. Für mich als Berater muss ich es analysieren, muss vielleicht an die Story glauben, muss das Ganze, aber ich muss es vor allem in den Portfolio-Kontext packen und das ist das Relevante dann sicherlich auch für den Kunden, wo ich sage, warum soll ich ihm jetzt erzählen, ob der nächste große Trend, Rüstung, was auch immer gerade on vogue ist. Es muss ja zu der Gesamtstrategie des Kunden passen und wenn es ein Baustein ist, ist es mir am Ende des Tages, ich sage jetzt nicht ganz egal, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber wir alle wissen ja, nicht jede Auswahl hat eine 100% Trefferquote. Und von dem her gehe ich da schon absolut mit, sozusagen Portfolio-Gedanke. Das ist, glaube ich, der Punkt dahinter, der gespielt werden muss. Und wie kann man den Kunden da abholen? Ja, in dem Sinne durch Bandbreiten, die man ihm auch erzählt. Kostolani hat mal so schön gesagt, von wegen Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommt der Schmerz und dann kommt irgendwann das Geld. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen.
Ja, vielleicht auch eben keine klaren Zielrenditen, sondern vielleicht auch mit so Bandbreiten und möglichen Szenarien arbeiten. Alex, ihr seid ja auch häufig unterwegs und habt ja auch eigene Veranstaltungen, auch mit Produktanbietern. Du warst ja selber auch mal bei Invesco oder auch bei Phantom im Vertrieb oder auch früher, hast du mir auch mal erzählt, bei anderen Gesellschaften. Müsste man vielleicht auch um die nächste Dimension noch mal zu öffnen, müsste man vielleicht auch die Produktanbieter hin und wieder auch mal dahingehend erziehen, dass sie auch zu viel der Branche in Aussicht stellen und auch zu viel den Beratern letztlich versprechen, so nach dem Motto, hier den Fonds, den müsst ihr kaufen, seht mal her. die historischen Renditen unglaublich und dass die Berater dann da entsprechend, ich will nicht sagen, auf den Vertrieb hereinfallen, das wäre jetzt direkt geurteilt, vielleicht auch böse. Aber ja, sind die Vertriebseinheiten, die Produktspezialisten da draußen oft auch nicht wirklich realistisch, sondern haben eben halt ein großes Interesse daran, ihre Fonds zu vertreiben?
Naja, also da muss jetzt mal eine Lanze für die Produktanbieter brechen. Man muss halt was verkaufen, weil da dafür macht man das. Ja, dass zum Schluss halt JP Morgan als Beispiel jetzt oder wer auch immer, ja, dann halt entsprechend die Mittelzuflüsse bekommt. Denn die ganze Branche tickt den Mittelzuflüssen und deswegen muss was auf den Baum, sage ich immer so schön. Aber ich muss sie wirklich in Schutz nehmen, weil das Zweite ist natürlich, ohne Performance ist alles nichts. Ein Produkt, das nicht performt, das verkauft sich nicht. Das brauchst du auch gar nicht vorstellen. Ja. Das ist schon, die ganze Sache ist schon noch leider Gottes sehr, sehr Performance getrieben. Ja, und das ist das dann wiederum auch ein kleiner Vorwurf an die Fondsgesellschaften. Mir gelingt es nach wie vor nur sehr selten, den Herren und Damen aus dem Vertrieb beizubringen, dass sie neben dem tollen Produkt und der super Performance und ja, seit dem großen Postkutschenraub geht's nur nach oben, ja, einfach auch mal so Fragen mitbringen oder schon von sich aus beantworten, für welchen Kundentyp, für welches Portfolio, wie passt eigentlich das Produkt in so eine Anlagestrategie rein, ja, also nicht nur diese ganzen Spaghettifolien zeigen und irgendwelche Allokationen und irgendwelche tollen Teams, die dann irgendwelche Analysen machen und dann da den entsprechenden und dann das entsprechende Portfolio zusammenstellen, sondern auch, warum ist das Produkt ABC eigentlich geeignet für wen? Da habe ich immer wieder Schwierigkeiten. Da habe ich immer wieder Schwierigkeiten, dass solche Aussagen mitgebracht werden.
Alex, ich kretsch mal rein, sorry, dass ich jetzt da einfach so, aber wir sehen es ja natürlich gerade schon auch mit einer neuen Produktkategorie, die über einen relativ neuen, jungen Marktteilnehmer natürlich in den Markt gepresst wird, genau mit diesem Argument Rendite, Rendite, Rendite. Eine Anlegergruppe, wo man vielleicht auch zweifeln muss, ob sie denn das Produkt an und für sich so versteht. Und da beginnen natürlich so ein paar Bauchschmerzen, weil wir in dem Sinne in der Branche wieder in diese alten Verhaltensmuster reinfließen. Wir verkaufen über die Performance. Und wenn das schief geht, dann haben wir möglicherweise wieder so eine ganze Generation an Anlegern im Zweifelsfall verprellt. Weil wir hatten das ja um die 2000er-Wende. Da war ich noch jung, da war ich noch kaum am Finanzmarkt dabei, aber andere haben die Erfahrungen dann gesammelt und wie lange das nachgewirkt hat, wissen wir alle. Ich sehe da schon Gefahren drin.
Ja, ich glaube, ich meine, wir machen ja deswegen ja auch Webinare bei uns auf der Fondsplattform, einfach um auch entsprechend für Produktwahrheit, für Produktklarheit zu sorgen. Und letztlich ist es ja auch so, dass ja zwischen Endkunden ja auch nochmal der Berater dazwischen geschaltet ist, der ja da entsprechend auch Experte ist, geschult ist und dann auch, glaube ich, ganz gut unterscheiden kann, ist das jetzt hier gerade rein Marketing oder halt eben nicht. Was halt dann doch immer auffällt bei den Gesellschaften ist beispielsweise, finde ich schon, dass häufig eine prozyklische Produktpolitik betrieben wird, dass eben mal Produkte, die super performt haben in den letzten 12 Monaten, auch gerne ins Schaufenster gestellt werden und halt eben Produkte, die vielleicht mal nicht so gut performen, wo man sagen würde, ach, das wäre jetzt antizyklisch vielleicht gar nicht so verkehrt. Die existieren dann auf einmal nicht mehr. Da könnte man auch vielleicht dahingehend auch sich als Gesellschaft vielleicht ein bisschen anders positionieren. Nichtsdestotrotz, Alex, ihr habt ja auch viele, viele Beraterschulungen, Veranstaltungen. Geht man auch auf solche Themen hin und wieder mal ein, so nach dem Motto, hier schaut auch genau hin, was ihr da präsentiert bekommt. Nicht alles macht dann immer auch sofort Sinn oder wie versucht ihr da auch mit eurer Erfahrung dann vielleicht auch jüngere Berater zu unterstützen oder auch ältere nach wie vor unter die Arme zu greifen?
Naja, also das Erste ist natürlich schon klar, dass man einfach, also die allererste Herausforderung ist schon mal, dass nicht alle europäische Aktienfonds präsentieren, wenn europäische Aktienfonds auch vogue sind. Ja, so, also dass man ein bisschen Spektrum hat, das ist schon mal das Erste. Das Zweite, und da werde ich auch nicht müde, und das tun wir auch, wir machen immer gerne so ein Review. Ne? Vor 2 Jahren hast du den Fonds vorgestellt. Was ist aus dem geworden? Ja, das ist nicht immer einfach, wenn er eben nicht performt hat. Ja, aber die guten Die guten Sales, die guten Vertriebler, die sind in der Lage, auch diese Performance zu erklären. Ja, das machen wir schon. Aber zum Schluss, let's face it, und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Es ist einfach so, du zeigst natürlich gerne einen Fonds, der performt, ja, und weniger gerne einen Fonds, der nicht performt, weil du im Hintergrund genau weißt, dann bin ich zwar ehrlich und dann kriege ich Lob ohne Ende von der ganzen Audience, ja, aber verkaufen tut mein Produkt keiner.
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Ja, genau, vielleicht auch direkt da die Frage an dich, Rick. Wie sinnvoll sind denn auch immer, man sagt ja, historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Renditen, da gibt es ja auch immer den schönen Risikohinweis, aber wie sinnvoll ist denn auch, diese historischen Renditen zu zeigen, vielleicht im Kundengespräch mit dem Endkunden, bietet das wirkliche Orientierung oder ist es auch so aus der Erfahrung heraus auch so ein gutes Verkaufsargument? Wenn man eben Performance nicht zeigt, dann wird es wahrscheinlich auch schwer, den Fonds oder auch die Strategie oder die Asset Allocation letztlich zu verkaufen wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist natürlich immer die Herausforderung, dass wir ja sonst nichts zu zeigen haben, weil unser Produkt ist nun mal nicht griffig und eine gewisse Bewertung muss ich vornehmen. Und ich tue mir da auch immer schwer zu sagen, ich glaube nur an irgendwelche, ich sag mal, Backtests und an irgendwelche Theorie, sondern die Praxis zeigt halt in vielen Fällen, wie es dann tatsächlich funktioniert hat. Und jemand, der 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre Praxis hinter sich hat mit einem Produkt, wo es funktioniert hat, ist natürlich der Glauben daran, dass es auch in der Zukunft funktioniert, wahrscheinlich größer als beim anderen Produkt. Ich meine, da sind wir natürlich auch wieder bei den Bandbreiten und Thema, wie kann ich es darstellen, bis hin zu Monte-Carlo-Simulationen oder Ähnlichem. Und im Basisinformationsblatt habe ich es ja heute auch, gewisse Szenarien, die dann eben auf der Vergangenheit basieren. Also natürlich erwecke ich damit aber dann auch wieder die Erwartungshaltung. Und da sind wir beim Punkt. Und ich glaube, zu dem, was vorher gesagt wurde, am Ende, was wird verkauft, was wird angepriesen, ist wie in der Presse. Das, was der Kunde gerade erwartet. Und der erwartet natürlich von uns jetzt nicht diese Stories, die irgendwie eine Versenkung waren, sondern der erwartet Themen, die auch gerade allgemein die mediale Welt bewegen. Deswegen ist es, glaube ich, nur nachvollziehbar, dass die Gesellschaften immer gerne über diese Punkte sprechen, die A, natürlich vom Trendthema her da sind und B, die meistens dann auch entsprechend gut funktioniert haben in den letzten Monaten, Jahren.
Ja, Alex, sollte man deiner Meinung nach am besten als Berater dann mit seinen Kunden, wenn es ums Erwartungsmanagement geht, einfach tief stapeln und sagen, ja, ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass wir nicht die historische Rendite von XYZ erzielen, sondern gegebenenfalls mal eine niedrige Rendite erzielen, einfach um vielleicht dann positiv zu überraschen. Wie siehst du das?
Ja, ich würde schon sagen, man muss da, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Der Deutsche ist ja dem Risiko nicht unbedingt zugeneigt, ja. Und man muss eins, dürfen wir auch nicht vergessen, die letzten 10 Jahre, wir haben schon wieder Anleger, die haben noch nie wirklich erlebt, dass es nach unten geht, dass es dauerhaft nach unten geht. Der ein oder andere Portfolio-Manager übrigens auch. Ja, wir haben ja immer hier so diese V, ja. Und das V ist sogar sehr eng, ja. Also das ist nicht 80 Grad, ja, sondern das ist eher 30 Grad, sodass auch viele Portfolio-Manager einfach sagen, hurra, Kurse gehen runter, ich kaufe nach. Was übrigens dann auch wieder das V bedingt. Also insofern, ja, ich würde gerne tief stapeln. Ja, ich würde auch gerne mal, am Wochenende war in der FAZ ein Artikel drin, nee, in der Wirtschaftswoche ein Artikel drin, da so Fonds, die über 10 oder 20 Jahre sehr gut performt haben. Da sind Namen dabei, da kann ich mich dran erinnern, die sind schon mal niedergeprügelt worden, weil sie halt eben 2, 3 Jahre nicht so die tolle Performance gebracht haben. Also dieses Thema Demut vor der Performance, Demut vor dem Anlageziel. Ich bleibe da drauf, ja. Ich werde nicht müde zu sagen, ich muss mit dem Kunden mehr darüber sprechen, dass er sein Anlageziel erreicht, als über 8 oder 9 oder 12% Rendite.
Ja, fortlaufend natürlich auch mit dem Kunden immer im Gespräch bleiben, einfach dahingehend auch informiert bleiben, ob sich da was an den Anlagezielen ändert. Du sprachst es an. Man kann ja jetzt auch mal sein, dass wir jetzt in diesem Jahr vielleicht kein positives Börsenjahr haben. Das wäre natürlich für viele eine ganz neue Erfahrung, für mich ehrlich gesagt auch. Und wer weiß, was da eben entsprechend auch den Kunden vor einem Jahr in Aussicht gestellt wurde. Das ist da natürlich die Frage, wie begleite ich denn auch, Rick, die Kunden gegebenenfalls, wenn eben Erwartungen nicht erfüllt werden? Greife ich da jetzt direkt zum Hörer, rufe ich an und sage, oh, ich glaube, das könnte vielleicht dieses Jahr mal negativ sein. Wie schaffe ich es jetzt entsprechend auch vielleicht nachzujustieren?
Auch da, ich glaube, ich muss meinen Kunden kennen. Es gibt sicherlich die Typen, wo ich weiß, da sollte ich relativ schnell anrufen und die abholen und die vielleicht auch davor bewahren, dass sie eben in dem Moment eine falsche Entscheidung treffen, wie sie jetzt zukünftig mit dem Investment umgehen, um ihre Ziele dann auch tatsächlich zu erreichen. Und das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Klar kann ich über Ziele sprechen mit dem Kunden und ihnen aufzeigen, wie ist denn der Weg dahin. Aber wenn es eben mal ein bisschen holpriger wird, dann kriegen wir doch ein bisschen Angst. Und ich sage immer, persönlich geht es auch mir, obwohl man jetzt schon viele Jahre in der Branche ist und natürlich den einen oder anderen Drawdown mal erlebt hat. Aber wenn dann die Welt, ich erinnere mich an Corona, Kopf steht, dann überlegst du schon mal, ob du auf den Knopf drückst. Und ich glaube, da sind Kunden natürlich noch viel mehr davon betroffen. Und deswegen hilft eine enge Kommunikation sicherlich. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Kunden, die sind froh, wenn sie erstmal nichts hören. Und wo ich auch weiß, die können relativ Schmerz aushalten, die dann einfach dabei bleiben. Und für die geht das Rauschen dann einfach in dem Sinne vorüber oder ist auch vor allem in den letzten Jahren immer an ihnen vorübergegangen.
Ja, obwohl es wahrscheinlich jetzt, Alex, auch ein Markt ist, wo man als Berater dann auch zeigen kann, eben hier, ich bin da für dich in den schwierigen Zeiten. Also letztlich ja auch eine Phase, wo man auch versuchen kann, als Berater entsprechend zu punkten, auch vielleicht neue Kunden zu akquirieren. Das wäre auch durchaus denkbar.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sich das in den ersten beiden Gesprächen mit dem Kunden herauskristallisiert. Ja, auch sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ein richtig gute Berater, mit denen ich ja auch permanent im Austausch bin, die erziehen sich ihre Kunden. Die haben auch einen Kundenstamm, wo sie vielleicht gar nicht anrufen müssen. Ja, außer sie sind selber jemand, der Angst hat. Das kann natürlich sein. Ja. Aber in den ersten zwei Gesprächen finden sich Kunde und Berater zusammen und es ist meistens dann schon irgendwo typgleich. Und die Berater, die sagen, ich muss jeden Kunden kriegen, ich renne jedem Geschäft hinterher, die haben dann hinterher auch das Problem, dass sie vielleicht bei zu vielen Kunden anrufen müssen und diese beschwichtigen müssen.
Ja, das ist auch richtig. Ne? Man erzieht die Kunden dahingehend, man lernt sie, dass es natürlich nicht immer nur rosige Zeiten an den Börsen gibt, sondern es durchaus auch mal. Ja.
Aber ein Satz dazu noch, dazu musst du aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Ruhe haben und auch ein Background haben. Einfach formuliert, wenn du am 20. kein Geld mehr hast und du brauchst jeden Kunden, dann ist das alles schönes Gerede, was ich hier sage. Du brauchst einfach einen gewissen Background, einen gewissen finanziellen Background, eine gewisse Reife und dann ist es möglich zu sagen, ich nehme nur den und den Kunden, der auch von der Philosophie, von der Anlagestrategie, von der Denke, wie ich über den Kapitalmarkt denke, der passt zu mir. Das ist, ja, dazu brauchst du eine gewisse, darf ich sagen, Ruhe, finanzielle Ruhe.
Ja.
Ansonsten, wenn du deine Rechnungen bezahlen musst, dann geht es nicht.
Ja, vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. Ich hoffe, meine Damen und Herren, wir konnten Ihnen das Thema so ein bisschen näher bringen, darauf aufmerksam machen, dass man gerne auch in den ersten Gesprächen versucht, eben mit seinen Kunden genau herauszuarbeiten, was der Kunde denn eigentlich letztlich will und dass das wahrscheinlich durchaus auch mit einer der Erfolgsfaktoren sein kann für eine erfolgreiche, langfristige Kunden-Mandanten-Beziehung. Oder seht ihr beiden das anders?
Nein, Demut vor den Anlagezielen.
Genau. So sieht's aus. Ja, mit Blick auf die Uhr, kurz noch an euch beide die Frage nach einer Literaturempfehlung. Habt ihr denn uns was Schönes, Kleines mitgebracht, was wir bei uns in die virtuelle Bibliothek stellen dürfen? Rick, hast du was dabei?
Ja, ich habe mir natürlich auch passend zum Thema ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, Happy Money von Ken Honda kann hier sicherlich auch den einen oder anderen Impuls mal liefern, wo es ja mehr um das Emotionale geht. Wie gehe ich emotional denn mit dem Thema Geld um? kann man mal gelesen haben, erweitert den Horizont in der Hinsicht sicherlich im Vergleich zu den ganzen fachlichen Themen, um die es sich sonst so im Tagesgeschäft immer dreht.
Ja, super. Alex, hast du was dabei?
Ja, wobei den Autor habe ich nicht im Kopf. Der reichste Mann von Babylon. Würde ich jedem, wenn ich Berater wäre, würde ich das jedem Kunden geben zum Lesen. Dann hat sich das Thema Sparplan schon erledigt. Dann macht er das von selber.
Ich habe es mal gerade gegoogelt. George S. Clason, kann das sein?
Ja.
Perfekt. Okay, zwei schöne Bücher stellen wir gerne in die Bibliothek. Ja, dann vielen Dank, Rick und Alex, für eure Zeit.
Danke dir.
Immer gerne.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, gerne auch empfehlen an Kollegen und auch an Freunde. Und das war es dann von mir aus dem ABC-Tower in Köln und ich verabschiede mich mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.